Kompetenz, Exzellenz, durch Führung überzeugen. Der Podcast für alle, die im Unternehmen mehr als Durchschnitt wollen. Sie sind Unternehmerin, Sie sind Geschäftsführer, Sie sind Abteilungsleiterin, Sie sind ein Mitarbeiter, der im Unternehmen etwas bewegen will. Dann hoffe ich, dass ich Sie mit meinen Gedanken inspirieren kann, wie hervorragende Führung zur Spitzenleistung Ihrer Organisation im Wettbewerb führt. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass EFQM-Modell ein integrierender Rahmen für verschiedenste Normen sein kann, dass die Bewertungen nach dem EFQM-Modell helfen, Stärken und Schwächen zu finden und dass das EFQM-Modell auf den Grundlagen von William Edward Deming basiert, der eigentlich der Erfinder des TQMs in Japan ist. Aber die Frage ist offen geblieben, was ist denn eigentlich dieses EFQM-Modell? Und darüber freue ich mich, dass ich ein zweites Gespräch mit Professor Dr. Ralf Neuhaus heute führen kann. Nochmals herzlich willkommen, Herr Neuhaus. Wir haben Sie am letzten Podcast kennengelernt als Wissenschaftler und Praktiker. Wir beide haben uns kennengelernt, nachdem Sie mich gebeten haben, ob ich denn auch als Autor im Excellence Workbook mitarbeiten kann. Und wir haben uns dann auch weiter näher kennengelernt im Arbeitskreis, wo 7 Unternehmen sich mit Exzellenz beschäftigen. Ja, das EFQM-Modell, Sie arbeiten als Assessor, als Forscher, haben viele Unternehmen. Was tun Sie denn alles im Rahmen von diesem EFQM-Modell?
Ja, erstmal wieder vielen Dank, dass ich noch einen zweiten Teil hier mitmachen darf. Herr Kugelmann, ja, was ich im Wesentlichen mache, ist auf der einen Seite natürlich die Lehre, ne, zum EFQM-Modell. Und da ist ganz interessant zu sehen, dass ich unterrichte ja Vollzeitstudierende als auch berufsbegleitend Studierende. Es ist interessant zu sehen, wenn man mit Vollzeitstudierenden zu tun hat, die mit der ganzen Thematik in der Regel ja noch nie was zu tun hatten, weder praktisch noch theoretisch, dass eben viele sagen dann beim EFQM-Modell, ist doch logisch, macht doch Sinn. Entsprechend. Die Berufsbegleitenden, die reflektieren das schon eher immer mit ihrer beruflichen Realität als Beispiel und die dann halt sagen, ja, das müssten wir bei uns eigentlich auch machen, aber wer sollten das anstoßen? Und auf der anderen Seite, also da kriege ich viele Impulse, sage ich jetzt mal so, wo ich mir Fragen stellen kann. Was ich eben halt noch mache, ist eben, und in den letzten Jahren gemacht habe, ich hatte 4 Forschungsprojekte über das Bundesministerium für Bildung und Forschung, ich nenne das mal so, gewonnen, wo es darum ging, wie kann man das EFQM-Modell als integrierenden Rahmen nutzen, um zum Beispiel betriebliches Gesundheits Management aufzubauen, das Thema Resilienz als organisationale und individuelle Resilienz anzugehen, dann für das Thema Flexibilität oder Stabiflex, wie es heißt, Stabilität und Flexibilität, wie kann das EFQM-Modell da helfen als Beispiel. Und das ist der zweite Punkt. Dann bin ich eben als Trainer und als Assessor unterwegs und wie Sie gerade auch schon sagten, begleite ich auch ein Netzwerk mit 7 Unternehmen. Ich denke mal, da kommen in diesem Jahr noch welche dazu, die sich eben aus unterschiedlichen Branchen mit unterschiedlichen Größenordnungen mit dem Thema EFQM-Modell auseinandersetzen, um halt besser zu werden. Und das Interessante und Schöne ist dann eben, dass man im Wesentlichen dann auch so die gleiche Sprache spricht und sich relativ schnell versteht und erkennt, wo sind Stärken und Verbesserungspotenziale in meiner, aber vielleicht auch in einer anderen Organisation.
Steigen wir heute im Gespräch mal mehr rein, was dieses Modell, über das wir jetzt viel geredet haben, was das eigentlich beinhaltet. Es besteht ja aus 3 großen Blöcken, die Ausrichtung, die Realisierung und die Ergebnisse. Starten wir vielleicht mal mit dem Thema Ausrichtung. Was versteht denn das EFQM-Modell unter dem Begriff Ausrichtung?
Ja, also mal grundsätzlich beim Thema Ausrichtung, ich versuche das jetzt auch mal so zu machen, wie ich das immer in beispielsweise auch in Vorlesungen, gerade auch den Berufsbegleitenden klar mache. Wir haben es ja im ersten Teil schon gesagt, das EFQM-Modell ist ein integrierendes Modell. Also es ist eine Klammer oder ein Werkzeugkoffer Und was ich als Unternehmen in diesen Werkzeugkoffer letztendlich hineinpacke, sei es jetzt ein Hammer oder zwei oder unterschiedliche Werkzeuge und welcher Art und so weiter, ist dem Modell jetzt erstmal grundsätzlich egal, welche Methoden, Werkzeuge ich nutze. Aber das EFQM-Modell ist im Grunde das Managementwissen. Und beim Thema Ausrichtung geht es zum einen darum, an erster Stelle, ich sage das mal so, was man so umgangssprachlich in der Managementwelt so als strategisches Management bezeichnet, auf der einen Seite natürlich mal zu schauen, Vision, wo wollen wir langfristig hin oder wo müssen wir auch langfristig hin, zum Beispiel Vision 2030, eine Mission, wofür stehen wir oder eben Werte oder in vielen heißt es, Unternehmen heißt es jetzt neudeutschen Purpose, eben also wofür stehen wir und dann eben im Sinne von strategischem Management eben zu schauen, welche strategischen Ziele setze ich mir, da kommen wir dann sicherlich auch noch zu entsprechenden Ergebnissen und so weiter, aber dann eben auch zu gucken, wie binde ich jetzt meine Interessengruppen ein oder bei manchen Managementsystemen heißt es dann eben halt interessierte Parteien oder Anspruchsgruppen oder Stake und Shareholder. Im EFQM-Modell sind es eben halt die Interessengruppen. Wie binde ich die ein, meine Lieferanten, Kunden, um den Weg in Richtung Vision gehen zu können? Welche Erwartungen haben die? Wie können wir die, ich sag mal im Sinne von Win-Win-Situation natürlich auch nutzen, diese Interessengruppen? Wie muss ich die einbinden? Und dann sich eben auch die Frage zu stellen, mit welchem Managementsystem halten wir denn jetzt sozusagen die Zügel zusammen, dass wir eben auf Basis unserer Werte, unserer Mission jetzt den Weg in Richtung Vision gehen? Welche strategischen Ziele haben wir? Und wie binden wir unsere Interessengruppen ein? Welche Kernschlüssel, Hauptprozesse sind da für uns wichtig und wie messen wir das? Das ist so ein Element und ich nenne das immer so, das ist für mich so die Hardware, also das, was man eben noch insofern, sag ich mal, ganz gut managen kann. Das EFQM-Modell gibt da jetzt keine Methoden vor, also das, was eben viele dann reflexartig sagen, ja, mache ich jetzt ein EFQM-Modell oder eine Balance Scorecard als Beispiel. Die Frage stellt das Modell nicht, eine Balance Scorecard ist ein Werkzeug, eine Methodik, die kann ich wunderbar mit dem EFQM-Modell verknüpfen oder eine Strategy Map oder Hoshin Kanri und was es also an Methoden gibt, das ist dem Modell ziemlich egal. Auch wie ich meine Vision erarbeite, ist dem Modell relativ egal. Wichtig ist erstmal nur, habt ihr eine, habt ihr die Interessengruppen dabei berücksichtigt und ist das in sich konsistent und so weiter. Und das ist so, wie gesagt, die Hardware und dann kommt eben, wenn man so will, Kriterium 2, ich nenne das immer so, das ist so die Software oder die Geisteshaltung, die ich brauche, um meine Organisation im Gang zu halten. Weil ansonsten funktioniert es eben halt nicht. Und da geht es eben gerade um das Thema Kultur und Führung. Weil wenn wir über Vision reden, über strategische Ziele mit Blick auf die Zukunft, nähere Zukunft, fernere Zukunft, brauche ich natürlich auf der einen Seite Führungskräfte. Ich betone Führungskräfte, nicht Vorgesetzte, sondern Führungskräfte, die jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die Mannschaft mitnehmen auf dem Weg in Richtung Vision und der strategischen Ziele und die dort eben hinführen, die eben, ich sag mal, Hürden überwinden, stärken, nutzen, Potenziale heben, um eben diese Mannschaft in Richtung dieser angestrebten Ziele oder Vision zu bringen. Und dann natürlich eben auch die Frage mit der Kultur, Unternehmenskultur. Und da sollte man dann eben auch, ist extrem wichtig, darauf zu achten, weil wenn wir jetzt, ich nenne das mal so, ich will keinen Beamten jetzt hier zu nahe treten, aber ich sage mal so in Anführungsstrichen, wenn wir jetzt von der Mentalität her ein Beamtenladen sind, ich glaube, jeder weiß, was ich damit so meine. Wir aber sagen, unsere Vision ist es, in 6 oder 7 Jahren wollen wir der flexibelste Anbieter von irgendwas werden, dann muss ich natürlich an der Kultur etwas ändern. Oder umgekehrt, wir sind eine Künstlerkolonie und wollen eben ein sehr strukturierter Anbieter von welchen Produkten, Dienstleistungen auch immer werden, dann habe ich kulturell eine ganze Menge an Arbeit vor mir. Und das darf ich natürlich auch nicht ausblenden und das ist insbesondere bei Veränderungs- und Verbesserungsprozessen mit Blick auf Vision und strategische Ziele muss ich ja was verändern und verbessern, ich will ja besser werden als der heutige Zustand, ist der Kulturaspekt eben extrem wichtig und das ist sozusagen so mal ganz grob das Thema Ausrichtung.
Ja, das war jetzt ein umfangreicher Einblick zum Thema Beamtenladen. Ich denke, wir verstehen, was Sie meinen. Falls Beamte zuhören, darf ich mal sagen, dass die Polizei Ulm sich nach dem EFQM-Modell ausrichtet und ich da sehr, sehr inspirierende Beamte erleben durften. Also auch solche Organisationen können das EFQM-Modell nutzen. Wenn ich meine eigene Erfahrung da etwas widerspiegeln darf, ich hatte auch gedacht, ja, so eine Mission haben wir schon, die ist eigentlich in unserer Geschäftsordnung von der GmbH festgelegt. Was ist der Zweck dieser GmbH? Über das FQM-Modell habe ich gelernt, dass es um viel mehr geht. Es geht ja um eine inspirierende Vision. Und auch wenn man das Thema Strategie sich anschaut, in meiner Konzernvergangenheit, da hat es schon immer so Strategie-Workshops gegeben. Hat man auch ein bisschen gemacht. Das war auch alles nett. Aber nett ist der, halt der kleine Bruder von nicht so gut, ne? Und ich glaube, dass das Modell da hilft, über die Themen nochmal nachzudenken, sich zu reflektieren. Und mich hat es dann wirklich begeistert, wie man diese Mission, diesen Zweck, diese Vision und die Strategie, wie das alles zusammenhängt. Und ich finde es dann auch wirklich spannend, dass in diese Ausrichtung des Führungsverständnis reinkommt, wo man, glaube ich, einfach nur, wenn man das Modell mal durchliest und sich da mal ein paar kritische Fragen stellt, sich mal versucht selber zu bewerten, bekommt man, glaube ich, viel Inspiration, was denn Führung im Sinne Ausrichtung der Organisation, was das alles bedeuten kann. Also wie das alles zusammenwirkt, ist mir über dieses Modell viel, viel deutlicher geworden. Und wo ich gedacht habe, das passt schon alles, habe ich erst mal verstanden, wie viel Kraft in der Ausrichtung liegt.
Ja, vielleicht auch ergänzend. Ich meine, ich bin ja von Hause aus Ingenieur. Und also wir haben sowas im Studium jetzt zum Beispiel gar nicht gelernt. Also Vision, Mission, Werte, Strategie und all diese Dinge. Und Führung auch nicht. Vielleicht wurde es mal irgendwo erwähnt. Und man muss es eben so sehen, jetzt beispielsweise, ich bin ja nun Dekan im Bereich BWL. Aber auch da, wenn man so in die entsprechenden Modulhandbücher fürs BWL-Studium schaut, da sind diese ganzen Themen, die ich gerade mal so aufgezählt habe, die Sie aufgezählt haben, Herr Kugelmann, mehr oder minder für sich eben als Insellösung dargestellt. Da haben wir eben das Fach beispielsweise strategisches Management oder strategische Planung. Dann gibt es ein Fach Führung, da ist ganz viel Führungstheorie und Führungsmodelle von, ich sag mal, auch wieder nicht negativ gemeint, Anno Tobak mit dabei, damit man das mal alles so mitbekommen hat. Aber diese Vernetzung, gerade was Sie eben auch sagten, wie wirkt was zusammen und so, das wird ja dann oftmals da auch nicht gelehrt, weil eben jeder Professor oder jede Professorin dann unter Umständen eigene kleine tiefe Löcher bohrt. Und die Studierenden haben dann nachher eben auch wieder ganz viele Puzzleteile in der Hand. Aber das große Ganze geht eben verloren. Und auch da müsste man normalerweise in der Lehre auch nochmal eigentlich eine ganze Menge tun, um dieses ganzheitliche Verständnis zu erzeugen.
Jetzt haben wir das Unternehmen ausgerichtet und dann ist der nächste große Block die Realisierung. Hier geht es ja darum, dass man Nutzen schafft. Auch hier ist die Einbindung der Interessensgruppen wieder da. Also wie wird die Strategie jetzt umgesetzt, dass ich wirklich was realisiere? Was sind da so die Punkte, die das Modell anspricht?
Ja, also wie ich Ihnen gerade schon sagte, im Bereich Ausrichtung, wir können uns ja eine ganz tolle Vision und ganz tolle strategische Ziele geben oder auch erarbeiten. Das ist ja jeder Organisation natürlich frei und ungenommen, da was zu machen. Der Punkt ist aber der, wie die Fußballer immer sagen, was zählt es auf dem Platz? Ich muss jetzt aber irgendwann mal, wenn ich bleib mal so sinngemäß beim Fußball, wir kommen jetzt aus der Kabine raus, wir haben uns eine entsprechende Spielstrategie zurechtgelegt. Wir wollen auch als Vision am Ende der Saison in den Top 3 oben sein. Das ist alles schön und gut, aber irgendwann geht es jetzt an die Realisierung, an die Umsetzung. Und da muss ich eben schauen, auf der einen Seite, wie werde ich besser? Also wie optimiere ich meine Kernschlüssel-Hauptprozesse in kleinen Schritten, in großen Schritten? Und wie kriege ich dann eben, verbessern ist für mich immer etwas, wo ich sage, das sind zwei Seiten einer Medaille. Also ich muss was verändern, damit etwas besser wird. Und damit etwas besser wird, muss ich es verändern. Und da wissen wir beide ja auch, dass eben viele Verbesserungs- oder Change-Projekte eben durchaus in Unternehmen scheitern. Und das ist also ein ganz wesentliches Element, was da mit reinspielt. Dann spielt natürlich eben mit rein die Einbindung der Interessengruppen. Wie binde ich meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ein, Kunden, Lieferanten? Weil ich kann natürlich eine tolle Vision, tolle strategische Ziele haben. Was ist aber, wenn meine Lieferanten gar nicht in der Lage sind, diese hehren Ziele sozusagen aktiv zu unterstützen, weil sie vielleicht gar nicht den Reifegrad haben, nicht gut genug sind. Und dann natürlich der Aspekt, Sie haben es gerade schon gesagt, Kundennutzen schaffen, überhaupt einen Nutzen schaffen, dass ich mir mal überlege, ja, welchen Nutzen schaffe ich denn eigentlich für meine Kundschaft zum Beispiel? Was ist denn das eigentlich? Einfach nur zu sagen, als Beispiel, wenn ich jetzt eine Pommesbude bin, wir haben geöffnet und bei uns gibt's Pommes und da gibt's vielleicht auch noch Currywurst. Davon gibt's ja ganz viele in einer Stadt, sondern was ist denn jetzt unter Umständen das mehr, was wir bieten, was unseren Kunden eben einen entsprechenden Nutzen schafft oder stiftet, den andere Wettbewerber eben nicht schaffen. Und das bedarf dann oftmals schon so ein bisschen, sag ich mal, so mehr Gehirnschmalz. Und das machen leider eben viele Organisationen nicht, sich mal diese Gedanken zu machen im Tagesgeschäft. Was ist der Nutzen, der Mehrwert, den wir für Kunden schaffen, für unsere Belegschaft schaffen? Gerade in der heutigen Zeit, Fachkräftemangel, welchen Nutzen schaffen wir für unsere Belegschaft? Und da reicht es meistens nicht mehr einfach nur zu sagen, es gibt ein Gehalt und es wird pünktlich bezahlt, sondern da muss man eben auch im Sinne von Personalstrategie eben überlegen und operativen Personalmanagement, was tun wir denn da?
Sie haben jetzt auch ein paar Punkte schon angesprochen. Wir haben die Kunden und viele Unternehmen haben natürlich die Kundenorientierung und sagen, ich muss Nutzen für meine Kunden schaffen. Andere Unternehmen sind sehr gesellschafterorientiert. Also wie kann ich meinen Gesellschafternutzen schaffen? Sie haben jetzt die Mitarbeitende angesprochen. Was ich an dem Modell wirklich spannend finde, ist, dass es wirklich schaut, wie ich Nutzen für die verschiedensten Interessensgruppen schaffe. Das Thema Public Value kommt jetzt, soweit ich weiß, im Modell nicht direkt vor, aber das Gedankengut, dass ein Unternehmen nur dann exzellent ist, wenn sie Nutzen für alle möglichen Interessensgruppen schaffen kann, ist aus meiner Sicht da ganz gut in dem Modell auch verankert.
Ja, ja, vor allen Dingen, es gibt ja auch gerade heutzutage ich habe gerade den Fachkräftemangel erwähnt. Also ein Unternehmen oder eine Organisation kann ja schon mal Nutzen schaffen, wenn sie mit der Interessengruppe Hochschulen, Universitäten vielleicht zusammenarbeiten, weil auf der einen Seite die Hochschulen Interesse daran haben, Kontakt mit Unternehmen zu haben und auf der anderen Seite haben wir einen Fuß in der Tür und kriegen über Abschlussarbeiten, Projektarbeiten und so weiter Kontakt zu jungen Leuten, die wir darüber an uns binden können, vielleicht auch dann gewinnen können. Also es gibt dann eine ganze Menge, wo man mal dann kreativ, ich sag mal so im Sinne von Interessengruppenmanagement, auch mal drüber nachdenken sollte, was machen wir denn da mit Blick auf unsere Vision und mit Blick auf den Ausgangszustand, wo wir sind, um da eben entsprechend in die Zukunft mit großen Schritten und guten großen Schritten gehen zu können.
Wenn ich nochmal kurz auf die Pommesbude zurückkommen möchte, nehme an, ich habe in meiner Pommesbude entschieden, dass ich die Pommes in Art und Weise frittiere, dass die ganz knusprig und trotzdem sehr, sehr kartoffelmäßig noch schmecken. Das ist der Nutzen, den ich schaffe, den kein anderer hinbekommt. Dann finde ich es auch spannend, dass das Modell auch schon fragt, vermarkte ich das überhaupt? Also nicht nur, wie stelle ich diese Pommes her, dass sie immer noch besser warten und ohne, dass ich den Aufwand hochtreibe, wirklich die 1A Pommes mache, aber auch, wie vermarkte ich denn das? Wie bekomme ich das verkauft?
Ja, also deswegen finde ich das eben gerade so, auch was ich im ersten Teil sagte mit Deming, dieses Denken in Prozessen und Strukturen und weniger als in Abteilung, weil das Ganze ist ja nun ein Prozess. Ich kann eine super Idee haben, wie wir das mit den Pommes hinbekommen. Es geht, wenn wir diese tollen Pommes jetzt haben oder potenziell herstellen könnten, jetzt geht ja eben der Staffelstab dann eben auch prozessual an Vertrieb, Marketing weiter, nämlich das unserer Kundschaft eben entsprechend ja kundzutun oder aber auch schmackhaft zu machen. Und wenn wir wiederum, jetzt komme ich nochmal zu den Interessengruppen, nicht mit unseren Kunden oder Kundinnen in einem guten Kontakt stehen, kann es eben klar sein, dass wir an denen vorbei, ich sag mal, unsere Pommes kreieren, weil die unter Umständen sagen, nee, also was wir möchten ist, möglichst viel für wenig Geld und ob die Pommes jetzt stark nach Kartoffeln schmecken, interessiert uns gar nicht. Und deswegen eben auch dieser Aspekt mit den Interessengruppen, ich muss eben dann das verstehen, ich muss diese Stimme der Kundschaft, sage ich mal, hören, ich muss es adaptieren, ich muss es in meine Prozesse übersetzen und dann eben auch natürlich über Vertrieb und Marketing das wieder in Richtung Kundschaft tragen, so aus dem Motto, wir haben verstanden, wir haben mehr, wir haben besser als die anderen und so greift das dann prozessual ineinander.
Sie haben vorhin schon über Veränderung, Verbesserung gesprochen. Das Modell in seiner neuesten Version, die 2020 veröffentlicht wurde, hat aber auch unter dem Thema Realisierung sehr stark das Thema Innovation und Transformation auch reingenommen, was man vielleicht klassisch erstmal gar nicht unter dem Thema Realisierung versteht. Warum ist es denn so wichtig geworden, das Thema Innovation, Transformation, dass es doch einen bedeutenden Platz im Modell bekommen hat?
Ich hatte ja schon gesagt, auch als wir über das Excellence Workbook gesprochen haben, es gibt ja beispielsweise gewisse Megathemen oder Megatrends, beispielsweise wie Digitalisierung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will mein Geschäftsmodell verändern oder ich will ein neues oder parallel dazu ein weiteres Geschäftsmodell aufbauen, was eben eher mit dem Aspekt Digitalisierung sozusagen versehen ist, dann muss ich unter Umständen natürlich, jetzt reden wir über Transformation, ich sag mal schon größere Rädchen drehen eben entsprechend. Oder wenn wir eben sagen, wir sind in einem Markt, wo Produkt- und Prozessinnovation ein Treiber des Erfolgs sind, dann muss ich mir das eben auch deutlich vor Augen führen und muss eben auch Energie reinstecken. Und ich habe vorhin schon gesagt, in vielen Unternehmen scheitern Veränderungs- oder Change-Projekte, die natürlich auch immer das Ziel haben, irgendwas besser zu machen. Und das Modell unterscheidet ja eben nun mal Transformation, Innovation und ich sag mal so Verbesserungsaktivitäten. Und ich sollte als Unternehmen eben auch, und da sind wir auch wieder beim Blick Strategie als Beispiel, wo wollen wir langfristig hin und was bedeutet das für uns? Ist es eher eine Innovation, was wir auf dem Weg in Richtung Vision angehen müssen? Oder ist es sogar schon eher eine Transformation? Und je größer, sage ich mal, die Schritte der Veränderung und der Verbesserung sind, umso mehr muss ich wiederum, es kommt wieder Blick Kultur und Führung, mit meinen Führungskräften arbeiten, die ja jetzt meine Mannschaft mitnehmen müssen auf dem Weg in Richtung Transformation, Innovation. Und je größer diese Schritte sind, umso mehr ist wahrscheinlich eher mit Widerstand und vielleicht auch Misstrauen und Missverständnis in der Belegschaft zu rechnen. Umso mehr muss ich wiederum gut kommunizieren. Ich muss den Nutzen darstellen, den das für unsere Kunden stiftet, aber auch vielleicht für die Belegschaft und so weiter und so weiter. Und so greifen ja diese Elemente des Modells ineinander. Und dann habe ich eben diese Synergieeffekte. Und von daher bin ich sehr froh, dass dieses Thema Innovation, Transformation, Verbesserung so einen, ich sag mal so, prominenten Charakter im neuen Modell bekommen hat.
Wir haben das Unternehmen, die Organisation ausgerichtet. Wir wissen, wie man den Kundennutzen schafft, wie man realisieren kann. Und dann sollten daraus ja Ergebnisse entstehen. Wenn man über Ergebnisse redet, fällt einem wahrscheinlich ganz schnell das EBIT ein, vielleicht der Cashflow oder man hat noch ein paar andere Finanzergebnisse. Das wäre aber im Modell ja viel, viel zu kurz gesprungen. Was versteht denn das EFQM-Modell unter dem Titel Ergebnisse?
Ja, da gibt es eben, wie auch schon in den, ich sag mal, Modellen davor, wenn man so will, eine Zweiteilung, nämlich auf der einen Seite die sogenannten Wahrnehmungsergebnisse der Interessengruppen, also wie nehmen unsere Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, die Gesellschaft um uns herum, vielleicht auch Berufsgenossenschaften, uns wahr. Das ist sozusagen deren, wie es schon heißt, Wahrnehmung, Meinung, Einschätzung. Das ist das eine. Das sind dann oftmals so Dinge, wo, ich sag mal so, die klassischen Controller so ein bisschen mit fremdeln, weil es eben, ja, Befragungsergebnisse, Einschätzungen sind, die eben nicht so knallhart, nenne ich das mal so, messbar sind. Und dann gibt es eben die sogenannten Leistungsindikatoren. Das sind eben die Dinge, die ich eben wirklich messen kann. Zum Beispiel jetzt Mitarbeiter, Mitarbeiterin bezogen, Fehlzeitenquote, Fluktuation, Anzahl der Arbeitsunfälle und so weiter als Beispiel. Und ich sollte eben nun schauen als Organisation, nicht im Sinne von viel hilft viel, sondern eben mit Blick, was wir eben gerade auch zum Beispiel hatten, beim Thema Transformation und Innovation, wenn das für uns so wichtig ist, anhand welcher Leistungsindikatoren oder Wahrnehmung unserer wichtigen, relevanten Interessengruppen wollen wir denn festmachen, ob wir da erfolgreich sind? Und da muss ich jetzt eben halt mal überlegen, woran mache ich das fest? Und es kann jetzt eben nicht sein, im Sinne des Modells, da würde das Modell zumindest mal komisch nachfragen, dass wir uns alle angucken nach einem Veränderungs-, Verbesserungsprozess und sagen, oh ja, das gefällt uns schon so ganz gut. Das Modell wird dann eben fragen, okay, wen habt ihr denn da befragt? Oder habt ihr eben Leistungsindikatoren, die messbar sind? Habt ihr Zeitziele eingehalten, Kostenziele eingehalten? Was auch immer ihr damit verfolgt habt, woran macht ihr das fest? Und auch beim Thema Kundennutzen schaffen zum Beispiel, woran macht ihr denn fest, ob ihr einen Nutzen für die Kundschaft geschaffen habt? Das kann eine Kundenbefragung sein. Das können aber auch Themen sein, wie beispielsweise Lieferterminentreue, Durchlaufzeit. Also die Ergebnisse letztendlich ergeben sich nachher daraus, wenn ich auf meine Vision gucke, meine strategischen Ziele, meine operativen Ziele, und das Modell fragt nur letztendlich, sind da rote Fäden vorhanden, ist das in sich schlüssig? Also es geht nicht darum, nach dem Motto, alle Controller laufen mal los und karren alle Kennzahlen zu zusammen, die sie so finden oder die sie auch schon so im Einsatz haben, sondern es geht eben darum, was ist euch wirklich wichtig, was sind eure Kernschlüssel-Hauptprozesse, welche Ziele wollt ihr damit erreichen und wie wollt ihr messen oder beurteilen oder über Wahrnehmung darstellen, ob ihr auf einem guten Weg oder auf dem richtigen Weg seid.
Ich bin so wie Sie Ingenieur, aber habe dann natürlich in meiner beruflichen Karriere auch relativ schnell gemerkt, dass man auch Betriebswirtschaft verstehen muss. Sie lernen das und im BWL bekommt man irgendwas für Kennzahlen mitgeteilt. Die mögen auch irgendwann mal durchdacht gewesen sein. Ich möchte es auch alles gar nicht verurteilen. Man braucht natürlich gewisse betriebswirtschaftliche Kennzahlen, aber dieser Zusammenhang, den das Modell einfordert, dass man sich einfach überlegt, welche Zahlen brauche ich denn oder welche Wahrnehmungen brauche ich, um zu schauen, ob meine Strategie und meine Realisierung auch aufgeht. Und was ich auch spannend finde, ist, dass man sich eigentlich im Vorfeld auch überlegt, welche Zahlen man erreicht. Nehmen wir eine betriebswirtschaftliche Größe. Ich habe jetzt irgendwie die Strategie, dass ich profitabler werden möchte. Das kann ich ja in Zahlen dann auch festlegen. Was bedeutet denn das? Das wäre jetzt eine relativ einfache Festlegung, die man aber oft gar nicht so tut. Also, dass man sich im Vorfeld überlegt, welche Ergebnisse möchte ich denn auch erreichen.
Ja, und vor allen Dingen eben auch, und ich bin ja nun da im Bereich BWL aktiv und da gibt es ja auch Studierende, die den Schwerpunkt zum Beispiel Controlling wählen. Und in vielen Unternehmen erlebe ich eben oftmals, dass dann das Controlling diverse Kennzahlen oder Leistungsindikatoren hat. Das ist auch gut und richtig. Aber dann kommt eben häufig die Frage, ich sag mal so, das ist das Y oder gleich F von X. An welchen Xen müssen wir denn jetzt arbeiten, damit das Y oder F von X besser wird? Und da erwarte ich jetzt so meine persönliche Einstellung von einem Controlling, dass die eben sagen, okay, das sind hier die Xe, liebe Führungskräfte, in den einzelnen Prozessbereichen, Prozessketten, wie auch immer, an denen ihr arbeiten solltet oder könntet, im Sinne von Veränderung, Verbesserung, damit das Y besser wird. Und diese interne Dienstleistung wird eben auch häufig dann nicht erbracht und das EFQM-Modell deckt eigentlich, wenn ich es richtig einsetze, eben die Xe auf, die ich beherrschen sollte, an denen ich arbeiten muss, damit ich mein Y gleich F von X eben erreiche. Und das passiert eben leider in vielen Unternehmen nicht. Ich weiß nicht, ob wir so die Zeit haben, aber es gibt zum Beispiel, läuft mir immer wieder über den Weg, das Thema zum Beispiel Fehlzeitenquote. Das ist dann so ein klassischer Leistungsindikator. Da werden hauptsächlich in vielen Unternehmen die Personalabteilung darüber bewertet. Und da kann ich mir nur den Kopf schütteln, weil ich sage, die Fehlzeitenquote, da gibt es ganz viele Xe, die dieses Y beeinflussen, sogar nochmal unterschiedlich in unterschiedlichen Abteilungen. Wie kann man auf die Idee kommen, diese Kennzahl alleine der Personalabteilung aufzudrücken? Und so etwas, wenn ich das Modell einsetze, auf so eine Idee käme ich dann eigentlich gar nicht. Da würde ich gleich schon über den entsprechenden Fragen des Modells eigentlich merken, das ist jetzt nicht ganz so sinnig, was ich da tue.
Ich hoffe, wir konnten jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen etwas inspirieren. Natürlich haben wir jetzt in zwei Podcast-Folgen versucht, einen Eindruck zum EFQM-Modell zu geben. So eine Assessorenausbildung und eine Schulung dauert dann vielleicht sind da zwei Tage zumindest mal sinnvoll, um das wirklich im Detail zu verstehen. Aber ich hoffe, Sie haben bisschen Inspiration bekommen, was Ausrichtung, was Realisierung bedeutet und wie das zu den gewünschten Ergebnissen führt und wie das Modell über eine Bewertung statt einem Audit einen hilft, weiterzukommen. Was ist das EFQM-Modell? Das ist ein DIN A4-Heft mit, ich weiß nicht genau, irgendwie so schätzungsweise 30 Seiten. Das kann man über die EFQM bestellen. Ich werde da auch einen Link reinzustellen. Wer damit eine Praxis, eine Hilfestellung für die Praxis haben möchte, dem empfehle ich nochmal das EFQM Workbook, wo auch der Herr Neuhaus mit Herausgeber ist. Herr Neuhaus, ganz, ganz vielen Dank für die zwei Gespräche.
Ja, vielen Dank, Herr Gummann. Ich habe wieder zu danken.
Ja, und wie gesagt, an die Zuhörer, die sagen, das interessiert mich mehr, das können wir in zwei Podcast-Folgen nicht leisten. Die bekommen dann auch Links, wo man sich vielleicht auch weiter informieren kann. Das war eine weitere Episode von Kompetenz und Exzellenz durch Führung überzeugen. Mein Name ist Martin Kugelmann und ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen und Bewertungen. Für einen weiteren Austausch finden Sie mich auf LinkedIn und Xing. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mehr als Durchschnitt wollen.